Herzlich willkommen zum Podcast, heute mit Friederike Horstmann, Eckhard Knörer, Lukas Förster und mir, Frederik Jäger. Wir sprechen heute über zwei Filme, einmal den neuen Film von Aki Kaurismäki, Die andere Seite der Hoffnung, und über Warren Beattys Regeln spielen keine Rolle. Wir fangen an mit dem Warren Beatty, den uns Lukas Förster kurz vorstellt.
Regeln spielen keine Rolle, ein komischer deutscher Titel. Im Original Rules Don't Apply ist eine Art Biopic von Howard Hughes, dem legendären Filmproduzenten, RKO-Chef und Exzentriker. Da gab es ja schon vor ein paar Jahren den Aviator, den Scorsese-Film, der tatsächlich auch eine ähnliche Phase im Leben von Hughes thematisiert hat. In der Warren Beatty-Version spielt Beatty selbst die Hauptrolle, also Hughes, den alternden Hughes. Und der Film erfindet zwei weitere Figuren dazu. Das ist zum einen Frank Forbes, eine Art Assistent und auch Chauffeur von Hughes, gespielt von Alden Ehrenreich. Und eine junge Schauspielerin, die eigentlich, wie sie sagt, Autorin wäre, Drehbuchautorin, Marla Mapprey, gespielt von Lily Collins. Drumherum gibt es noch ein paar andere Figuren, aber diese drei stehen deutlich im Zentrum. Und zwar würde ich das so beschreiben, dass in der ersten Hälfte vom Film das ein halbwegs ein Gleichgewicht ist zwischen diesen drei Figuren, während in der zweiten Hälfte dann doch Hughes und damit Beatty selbst deutlicher ins Zentrum rückt. Das ist eigentlich der Film. Handlung im engeren Sinne hat der sehr wenig. Also er hangelt sich ein bisschen an den biografischen Daten von Hughes entlang, aber in meinem Erleben des Films spielt das alles eigentlich keine so große Rolle. Böse ausgedrückt könnte man vielleicht sagen, der Film interessiert sich eigentlich gar nicht für Hughes. Das finde ich aber das Interessante an dem Film, damit gebe ich es mal frei.
Ich meine, das ist auf den ersten Blick, wenn man drauf guckt, ich weiß nicht, soll man sagen, ein Vanity Project von Beatty, das würde die Sache schon, also es ist einfach irgendwie, eigentlich ist es komplizierter oder es ist stranger vor allem, was ja schon damit anfängt, dass Warren Beatty eine Rolle spielt, für die er mehr als 20 Jahre zu alt ist. Also Howard Hughes ist 1905 geboren und der Film spielt, glaube ich, 59 im Wesentlichen. Und Warren Beatty geht jetzt auf die 80, beziehungsweise haben wir gerade rausgefunden, feiert morgen seinen 80. Geburtstag zum Filmstart. Deswegen. Aber was ist das? Also klar, erst taucht Howard Hughes nicht auf in dem Film. Das hat damit zu tun, dass er tatsächlich auch unsichtbar bleibt für viele Zeitgenossen, auch für seine Darstellerinnen etc. Dann rückt er sehr stark ins Zentrum und einerseits ist das schon so eine Szenenstehlerrolle, die Beatty da spielt und er nutzt es auch weiblich. Also er tut auch sehr viel schauspielerisch. Trotzdem ist letztlich nicht ganz, er interessiert sich nicht auf eine Weise nicht für Howard Hughes. Es ist ein bisschen unklar, wofür er sich eigentlich interessiert, der Film. Andererseits ist es eben das Comeback-Projekt von Beatty nach 20 Jahren oder fast 20 Jahren, die er keinen Film gedreht hat und die er auch, also 15 Jahre, die er nicht mehr aufgetreten ist. Also man würde einerseits denken, das müsste ein Herzensprojekt sein, aber wo genau das Herz von Beatty in diesem Film hängt, ist mir nicht klar.
Ja, also meine Seherfahrung war recht ähnlich. Also wie eigentlich Howard Hughes ist der Film recht kapriziös, also und es ist einerseits, also es gibt dann sehr viele nostalgische Reminiszenzen an die Zeit, also in der ganzen Ausstattung, das ist so sehr schön und hübsch fotografiert, also wirklich so ein glossy Augenschmaus, also auch in den Autos und so weiter und also es ist alles sehr schön anzuschauen und gleichzeitig ja, schon verbastelt oder vereiert das so ein bisschen in der Narration, was ich aber sehr interessant finde. Also das ist so dieses einerseits also in der Inszenierung so sehr slick und glossy ist, also von der Oberfläche her. Und dann weiß man eben gar nicht so genau, wofür der Film sich eigentlich interessiert. Ist es jetzt irgendwie für diese Romantic Comedy zwischen diesem Wannabe Starlet und dem Chauffeur oder ist es eben für Howard Hughes und ja, vom Biopic kann man da eigentlich oder wenig sprechen. Also
ja, ob das ein Comeback-Projekt für Warren Beatty ist, Weiß ich nicht, ob es so angelegt ist auch, weil der Film ja auf eine gewisse Art und Weise sich irgendwie so den klaren so Schauwerten auch irgendwie entzieht. Also er hat zwar immer wieder so Momente, in denen er irgendwie so Production Value ausstellt, aber auf eine Art und Weise, die irgendwie dann auch wieder verschämt ist. Also dass er eigentlich nicht, ich finde den schon toll anzusehen, aber auf eine Art und Weise ist er auch relativ klein. Also obwohl er ganz viele, also er hat ja viele verschiedene Settings und hat auch Außenaufnahmen, die vermutlich mit Special Effects hergestellt wurden, wo es ja darum geht, irgendwie diese frühere Zeit wieder aufleben zu lassen. Das ist natürlich ein aufwendiger Film im Sinne von Kostüm und Make-up und von der Choreografie von natürlich auch vielen Darstellern. Gleichzeitig ist es ein Film, der sich irgendwie da auch immer wieder so entzieht. Vielleicht ist es auch ein Film, der einfach gescheitert ist und bei dem quasi die Anlage nicht durchgesetzt werden konnte. Aber meine Hoffnung wäre natürlich, dass es schon so gedacht war. Also dass genau das, dass es nicht alles zusammengehen sollte. Also die Hauptstoryline, dass die nicht richtig funken sollte eigentlich, weil die funkt halt nicht so richtig. Und das finde ich eigentlich erstmal, ich finde das ganz schön, dass die Liebesgeschichte, die da irgendwie so am Anfang sehr wichtig ist und irgendwie auch eine Schleife drum macht, dass die nicht beabsichtigt war, dass die irgendwie so einen Film tragen sollte.
Dafür geht halt dann doch relativ viel Energie in diese Figuren und auch in das Verhältnis dieser Figuren, zumindest eben am Anfang oder so die erste halbe, dreiviertel Stunde. Es geht auch relativ viel Energie in etwas, das der Film offensichtlich für Comedy hält. Ich fand es dann meistens eigentlich nicht so komisch. Also das hat mit der Exzentrik von Howard Hughes zu tun, aber es hat auch mit so Slapstick-Momenten, wie das Sachen umgeworfen werden und so weiter. Aber das sind sozusagen alles Slapstick-Routinen, wie eben der Film überhaupt vieles, einerseits diese Schauwerte hat, andererseits vieles an Klischees, Routinen aufruft. Und mir ist eben die Haltung nicht ganz klar dazu. Ist das ein straight nostalgischer Film? Das glaube ich eben, finde ich eigentlich auch nicht. Dazu hat er dann auch wieder manchmal ein zu merkwürdiges Verhältnis zu den Schauwerten, die er aufruft. Aber es gibt eine ganz tolle Szene, wo Howard Hughes und der Chauffeur am Ufer sitzen und man sieht sie die ganze Zeit nur frontal. Und dann gibt es sie reden von einem riesigen Flugzeug. Dann gibt es einen Umschnitt und man sieht sie von hinten und sieht dieses monströse Flugzeug und die Kamera fährt wild zurück zum Radetzky-Marsch. Also auch der Musikeinsatz ist immer wieder ganz interessant. Also solche Sachen macht der Film auch. Und da ist irgendwie ganz klar, dass er nicht einfach irgendwie ein glossy Nostalgiefilm sein will.
Also ich glaube, wenn es darum geht, für was interessiert sich der Film? Ich glaube, er interessiert sich einfach für das Schauspiel. Und also für das Schauspiel von Beatty selbst und von seinen beiden Co-Stars. Und also gerade bei Beatty selbst ist es, finde ich, am deutlichsten, gerade weil der Film ihn erst zurückhält, unsichtbar macht und dann irgendwann als Attraktion freistellt. Und dann ist er irgendwie, hat er was sehr Gegenwärtiges plötzlich und ist auch völlig anders, als man sich das wahrscheinlich vorstellt, wenn man sich denkt, das ist ein irgendwie so zurückgezogen, ein bisschen autistischer Mensch, der da in seiner eigenen Privatwelt lebt, ist dann sehr zuvorkommend und sehr, also kann auch sehr gut mit Sprache umgehen, ist charmant und so weiter, ist also ganz anders, als man das realistischerweise irgendwie erwarten kann. Und wenn man dann irgendwie noch den DiCaprio im Hinterkopf hat, ist es nochmal irgendwie ein völliger Bruch mit allen Erwartungen. Mein Eindruck war schon, dass das ein Film ist, der sich sehr stark treiben lässt von der Dynamik, die im Schauspiel steckt. Also auch in der Dynamik, die im Schauspiel von Lily Collins und Ehrenreich steckt. Also bei Ehrenreich, dessen Figur, finde ich, ist am wenigsten, die ist eigentlich völlig opak, finde ich. Also eigentlich ist völlig unklar, was der im Film soll. Aber als Schauspieler finde ich ihn trotzdem grandios. Ich fand ihn auch schon in dem Coen Brothers Film ziemlich toll. Es war auch in Old Hollywood Wiederaufnahme. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, ja, der findet Beatty findet ihn als Typ super und stellt ihn in den Film rein. Und er hat nicht so richtig eine Rolle für ihn, aber er ist trotzdem da und macht halt ein bisschen was. Und die einzelnen Szenen waren dann doch irgendwie oft auch mit Ehrenreich immer ziemlich super. Und ja, das war mein Eindruck, dass der Film irgendwie so mehrere Rahmen hat. Eben das Biopic, die Liebesgeschichte, die Kostüme, die Sets und so weiter. Aber dass er eigentlich das alles komplett vergisst, wenn es ans Inszenieren von einzelnen Szenen geht. also von einzelnen Interaktionen von einzelnen Schauspielern miteinander. Und dass das eigentlich das Einzige ist, wofür der Film sich wirklich interessiert. Und alles andere ist, wie Eckhardt gemeint hat, routiniert und aber in den Routinen manchmal ein bisschen komisch auch.
Das ist vielleicht manchmal ein bisschen ungeölte Routinen. Ich finde ja, also beim Schauspiel, ich verstehe schon, dass du irgendwie sagst, sehe ich sicher auch, dass das Schauspiel irgendwie zentral ist. Es ist auch kein richtiges Gegenargument, aber der Film hat auch einen Riesenspaß daran, irgendwie Schauspiel zu verstecken. Das ist natürlich auch, um es zu enthüllen, aber ich glaube nicht nur. Es geht nicht nur darum, wenn oft Schauspieler eben nicht im Licht sitzen oder nicht irgendwie eher im Schatten sitzen oder das Licht eben so gesetzt ist, dass nur Teile des Raums irgendwie ausgeleuchtet sind und immer wieder die Schauspieler eben ins Licht oder aus dem Licht heraustreten, geht es, glaube ich, nicht nur darum, dass etwas plötzlich sichtbar wird, sondern ist es auch ein Spaß daran, genau das nicht zu zeigen. Also es gibt minutenlange Einstellungen auf einen Vorhang. Und ich glaube, also klar, okay, vielleicht ist es eigentlich nur komödiantisch gemeint und es zündet nicht richtig. Das wäre vielleicht eine Erklärung. Aber für mich hat es auch so einen Eigenwert, dass man irgendwie klar macht, was es eigentlich im Zentrum ist und das gleichzeitig aber nicht dieses Bedürfnis, irgendwie das gut ausgeleuchtete Stargesicht nicht zu zeigen.
Ja, und auch in diesem Sichtbarkeitsentzug liegen natürlich auch, oder in dieser Szene, dass dann Howard Hughes dann hinterm Vorhang hockt und mit den Medien spielt. Also da gibt's natürlich auch in der Kinogeschichte das sind Reminiszenzen an die Kinogeschichte, an Mabuse oder den Zauberer von Oz und dass er wirklich so über die lange Strecken des Films erstmal unsichtbar ist und dass man ihn eigentlich nur übers Telefon erreicht und ja, und Eckhardt ist eben ja schon drauf eingegangen, also dass der Einsatz von Musik auch sehr interessant ist. Also es gibt dann auch irgendwie so Musikmontagen, vor allem glaube ich, also sowieso immer auch schöne Ansichten von L.A. und die auch vor allem auf den Autofahrten immer so abrupt abbrechen und wie eigentlich auch diese Handlung auch immer ständig, also ich finde das ähnlich wie Lukas, dass einzelne Szenen durchaus sehr gut funktionieren, aber als Ganzes ist das doch durchaus sperrig und also ganz interessant, also so Vintage Pop und Swing und sehr unterschiedliche Musik eingesetzt.
Also ich finde, wo du es gesagt hast, den Begriff des Nichtzündens, der trifft eigentlich den Film. Das ist ein Film, der an ganz vielen Stellen nicht zündet. Also nicht zuletzt hat er sozusagen auch die Szene, in der ausdrücklich ein Auto nicht zündet, wo dann davon die Rede ist, dass irgendwie das geflattet sei, was immer das genau heißt. Da würde ich Lukas schon recht geben, das ist nicht einfach, oder euch allen, das ist einfach nicht einfach ein Scheitern. Also egal, wie es intentional ist, ob er wollte, dass dieser Film zündet oder nicht, weiß ich nicht. Dazu verbaut er sich aber auch einfach zu viel und macht er sich zu schwer mit seiner Dreiecksgeschichte und ist einfach zu erratisch in der Art, wie er sich bewegt. Und das ist schon wirklich interessant, wie der nicht zündet. Und es gibt jede Menge Fehlzündungen oder jedenfalls Zündungsversuche. Das macht die einzelnen Szenen dann auch wieder interessant. Andere sind auch echt gar nicht interessant, finde ich. Also mir wurde es dann schon immer wieder ein bisschen lang, gerade in der zweiten Hälfte des Films. Ja, genau, lang ist er auch noch. Der ist 2 Stunden, 6 Minuten.
Das geht doch.
Ich glaube eigentlich, er ist nicht lang genug. Also ich glaube, er müsste eigentlich 5 Stunden sein. Dann wäre es wahrscheinlich wirklich ein Meisterwerk. Ich finde auch, er wird schwächer in der zweiten Hälfte. Also je mehr das zu der Beatty-Show wird, desto weniger funktioniert das irgendwie so von der Gewichtung her. Also, weil der ist irgendwie, Beatty ist irgendwie nur in mittelgroßen Dosen erträglich. Es gibt dann diese Flugzeugszene, solche Sachen haben mir auch nicht mehr gefallen. Das klappt dann irgendwie alles nicht mehr und die Versuche, das dann manchmal auch wieder in die Zeitgeschichte zu binden, das ist alles auch auf eine uninteressante Art unbeholfen, finde ich. Und es gibt viel an dem Film, was irgendwie, ja, wie ihr sagt, nicht zündet, nicht funktioniert. Auch diese Gastauftritte, wo man denkt, also wieso wird Martin Sheen so irgendwie in den Film geworfen, dann macht der Film nichts damit. Und ich denke eben, dass das hätte, wenn er wirklich, ich weiß natürlich nichts über die Produktion, ich weiß nichts über die Produktionsgeschichte, kann mir aber vorstellen, dass es da mal einen anderen Cut auch gegeben hat, gerade in der ersten Hälfte. Das wirkt so zusammengehauen, so grob zusammengehauen, und wieder die einzelnen Figuren aus dem Film in den Film rein, aus dem raus driften, dass man irgendwie das Gefühl hat, da war irgendwie mal mehr, da sollte zumindest mal viel mehr sein, gerade in der ersten Hälfte. Und dann hätte vielleicht auch die Beatty-Show am Ende irgendwie ein bisschen mehr Sinn ergeben, wenn es davor irgendwie, wenn die davor irgendwie mit mehr Nuancen aufgeladen worden wäre. Aber so, ich finde ihn auch als diesen Rumpf, der ist, irgendwie ziemlich faszinierend. Also er steht irgendwie ja wirklich ziemlich allein im nicht mehr im gegenwärtigen amerikanischen Kino rum. Das war eine, der hat einen großen Kinostart in den USA, ist aber dabei komplett gefloppt. Was man gut versteht, weil das einfach ein Film ist, der als Publikumshit nicht denkbar ist, wirklich. Aber auch, man kann auch schwer sagen, dass es ein Film, der aus der Zeit gefallen ist, weil so ein Film hatte nie eine Zeit gehabt,
eigentlich. Ja, das ist genau der Punkt, was ich meinte. Also es gibt gar keinen Hollywood-Zustand, den der adressiert, von dem sagen würde, ich möchte sein wie die Filme der 50er oder 60er oder. Ich finde den in der Tat sehr, sehr singulär. Jetzt nicht qualitativ, sondern als Projekt. Also es beginnt wirklich damit, dass Warren Beatty eben so sichtlich, also nicht nur, dass sein hartes Spiel, er spielt eigentlich einen Maniker. Ich glaube, das war Hughes nicht. Also Hughes war, was immer er war, ich glaube, kein Maniker. Aber natürlich diese Tatsache, dass er so deutlich zu alt ist und der Film thematisiert es und thematisiert es nicht. Also es gibt so Szenen, in denen es Hughes Doppelgänger gibt, die er castet, damit sie für ihn auftreten. Und die sind eben sichtlich im richtigen Alter, nämlich 20, 30 Jahre jünger als Warren Beatty. Er ist sichtlich alt, auch geschminkt und so. Und auf einer Ebene gehen aber alle damit so um, als wäre das völlig normal und als wäre das nicht zu thematisieren. Es ist zugleich so absolut unübersehbar. Deswegen weiß ich, das war auch mein Einstieg mit dem Vanity Project. Vielleicht ist es auch das Gegenteil eines Vanity Projects, weil Beatty eben gerade dadurch, dass er eine Rolle spielt, für die er viel zu alt ist, dieses Alter auch thematisiert. Ich weiß es nicht, aber ich finde ihn wirklich auf vielen Ebenen rätselhaft, aber die meisten davon sind schon interessant.
Das Ergebnis wird nicht eitel. Ich mochte ja total, mag sehr gerne, dass die Hauptfigur, und das ist für mich irgendwie der junge Fahrer, später persönlicher Assistent, der von Alden Ehrenreich gespielt wird, Frank Forbes, dass der keinerlei Ziele hat. Also außer dass er anfangs will, er mal Howard Hughes kennenlernen. Der hat jetzt nicht sowas wie, also klar, irgendwie, er mag das Mädchen da ganz gern, aber also, dass er jetzt unbedingt mit der zusammenkommen muss, ist jetzt auch nicht so zentral. Der hat auch keine, also hat er konkrete Aspirationen? Ich glaube eigentlich nicht. Also es ist auch relativ egal, ob er jetzt längere Zeit für Howard Hughes arbeitet oder dann auch wieder aufhört dort. Man könnte das sicherlich als Schwäche der Konstruktion begreifen. Ich finde aber gerade, dass da so irgendwie so eine, man ist da halt und man könnte auch woanders sein. Das finde ich, gehört schon zum Wesen des Films, wie er da vor uns liegt.
Es gibt noch eine wichtige Figur, die wir noch nicht erwähnt haben, nämlich sozusagen seinen Erstvorgesetzten oder Co-Fahrer, der jetzt hier Levar, ich habe irgendwie erinnert, dass der Matthew Laverne hieß im Film, von Matthew Broderick gespielt, ja. Der ziemlich viel Screentime hat. Und da ist eigentlich noch viel weniger zu sagen. Am Schluss gibt es einen Konflikt, also wo ihm irgendwann mal der Kragen platzt mit Howard Hughes und er gefeuert wird, vorläufig. Also diese Figur ist fast die einzige, die auch konsequent mitgeführt wird. Andere driften mal weg und kommen wieder und ihre Geschichte scheint erst wichtig, dann ist sie plötzlich nicht mehr so wichtig. Hughes wird zentraler, aber diese Figur, die aber wirklich nur so eine, ich glaube, was man in der Kunstgeschichte Assistenzfigur nennt, also eine, die da irgendwie so eher am Rande steht, aber wichtig ist, um den Blick des Zuschauers auf die Zentralfigur oder auf die Hauptszene jeweils zu richten. Also eine interessante Figurenkonstruktion, die auch sehr prominent besetzt ist mit Matthew Broderick, aber quasi null Funktion für den Plot hat.
Ja, ich meine, das ist ja irgendwie auch das spiegelt der Film ja dann schon auch in seiner, also im Narrativ wieder, dass irgendwie Howard Hughes eben als Erratiker, der er ist, nicht nach funktionalen Gesichtspunkten über sein Vermögen verfügt und eben auch nicht über sein Personal und so weiter, und dass er einfach ja seine Zeit und sein Geld in irgendwie nach einem Prinzip einsetzt, die das irgendwie nicht zu durchschauen ist. Also grundsätzlich nicht zu durchschauen. Also zum Beispiel auch gibt am Anfang so ein paar Szenen mit jungen Schauspielerinnen, die die er sozusagen als stille Reserve unter Vertrag nimmt. Und da wird immer gesagt, ja, irgendwie hat er jetzt nicht, will er nicht einfach nur mit denen ins Bett und so, aber es gibt dann zwar später auch eine Sexszene, aber die ist auch wieder sehr strange. Und irgendwie ist sein Interesse dann doch was völlig anderes und man kommt dem Interesse in den 2 Stunden, die der Film dauert, nicht näher. Und das verweigert der Film ziemlich konsequent.
Er versucht ganz sicher nicht, Howard Hughes zu erklären. Ja, und das ist natürlich eine Stärke bei so einem großen Projekt. Auf angenehme Weise frustrierend auch.
Er ist gern Eis und viel von einer Sorte.
Aber nur zeitweise. Das kann sich schnell ändern.
Es gibt irgendwie, ja, es gibt so, also ich finde man, also er erklärt die Figur ganz sicher nicht, aber ich finde, dass er eine interessante Bewegung durchmacht, wenn irgendwie am Ende, also gegen Ende, das ist auch kein Spoiler, verwehrt er sich dagegen, Investoren der Fluglinie zu treffen, die irgendwie die finanziell irgendwie retten könnten. Und er verwehrt sich dagegen, diese Investoren irgendwie zu treffen. Und für mich hat das irgendwie... Für mich hat der Filmaufbau irgendwie dazu geführt, dass ich zu dem Zeitpunkt dann total verstehen kann, dass er keine Lust hat, diese Investoren zu treffen. Dass er irgendwie dieses, ich verweigere mich dem Zugriff von anderen, die darüber entscheiden wollen, wie ich mich zu verhalten habe, irgendwie hat er mich dieser Position näher gebracht. Also der Position irgendwie selbst entscheiden zu wollen über... wie man als Mensch, wo man sich hinbegibt, wem man sich zeigt, mit wem man spricht und wem nicht.
Er pathologisiert diese Figuren nicht. Das ist eben auch anders als im Aviator und anders als die Ehe immer erzählt wird. Er ist irgendwie ein Faszinosum. Das Faszinierende liegt aber eben auch darin, dass er opak bleibt, dass es genau diese Funktionalität nicht gibt. Es gibt keine Prinzipien. Also er ist nicht ausrechenbar, man weiß nie, was als nächstes passiert. Ich glaube, dafür ist dieser Eisgeschmackswandel steht da stellvertretend. Es darf nur die eine Sorte Eis sein, im nächsten Moment mag er die gar nicht mehr und so. Also daran, das ist sicherlich das, was den Film an dieser Figur interessiert hat. Und das ist natürlich schon ungewöhnlich.
Ist die Gelegenheit, zu einem anderen Film mit ungewöhnlichen Figuren überzugehen?
Ja, den zweiten Film, den wir heute besprechen, ist von Akiko Usmeki. Die andere Seite der Hoffnung hatte diesjährig auf der Berlinale Premiere, ist nach Le Havre, der 2011, glaube ich, in Cannes lief, der neue Film von Akiko Usmeki. Also zunächst mal hat er 2 Handlungsstränge, einen aus Syrien Geflüchteten, der als blinder Passagier auf einer Kohlenfähre Unterschlupf findet und versucht in Finnland Asyl zu beantragen, das ihm aber verweigert wird. Und der zweite Erzählstrang fokussiert einen Handlungsreisenden, der Herrenoberhemden verkauft, der auch in einer Umbruchssituation sich befindet. Und zwar ist es ganz am Anfang, das ist auch sehr lakonisch, wortlos erzählt, trennt er sich von seiner Frau, um dann ein Restaurant zu eröffnen. Und im Laufe des Films begegnen sich dann eben auch die beiden Protagonisten, vielleicht erstmal so viel. Und was noch interessant ist, dass der Film auf 35 mm gedreht worden ist.
Und auch so vorgeführt wird in manchen Kinos.
Willst du Kinos nennen? Weißt du Kinos, in denen der Film auf 35 mm
ist? Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass in der Schweiz auch ein paar Kopien kursieren werden. Ja, also ich fand den Film sehr schön. Es ist ein Film, der, würde ich sagen, auf gute Art in sich selbst ruht. Und das ist sicher ein krasser Gegensatz zu den Rules on the Play. Also in der Hinsicht könnten die kaum weiter auseinanderliegen, obwohl es beides Alterswerke sind. Also die andere Seite der Hoffnung, irgendwie da habe ich mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Aber das hat nicht irgendwie zu einer falschen Routine geführt in dem Film, finde ich, sondern das hat eine irgendwie, gleichzeitig hat der Film eine Offenheit in der Inszenierung, vor allem in der Art, wie Räume dargestellt werden, wie auch die, also was mir an dem Film gefallen hat, ist, wie diese charismatische Kunstwelt, die man ja aus alten Filmen kennt, wie die in eine vorgefundene Welt eingesetzt wird. Also das ist ja nicht so in dem Film, dass das eine reine, dass es jetzt nur dieses charismatische Skurrilität gibt, sondern wenn der Syrer, wie ist der Name nochmal?
Khaled.
Wenn er am Anfang beim Bahnhof in den Bahnhof läuft, um sich dort zu waschen, dann ist das ein sozusagen ein vorgefundener Bahnhof in der finnischen Gegenwart und nicht ein charismatisierter Bahnhof, sondern also da gibt es immer so eine, das ist eben keine Spannung, sondern es ist irgendwie so ein Ineinanderfügen von Charismatik-Kinogeschichte und der Gegenwart, die die Flüchtlingsthematik ist und die auch das die finnische Reaktion auf die Flüchtlingsthematik ist. Und das finde ich funktioniert in dem Film auf klassische Weise wirklich sehr, sehr schön.
Ja, ich würde das auch, also ich hätte es vielleicht noch gar nicht so genau also in dieser die Reibungsfläche beschreiben können. Ich habe mich eigentlich auch gewundert, dass das einerseits wirklich so ganz klassisch total sofort in jedem Bild wiedererkennbarer Kaurismäki ist. Meisterhaft, aber es ist wirklich Meisterschaft in der Art der Montage, in der Inszenierung, in der Bildauswahl, in der Art von Lakonik, in der Art von Witzen, die er macht. Es ist aber tatsächlich so eine Meisterschaft, die mir auch nie langweilig wurde und wo ich nie dachte, okay, Kaurismäki macht sein Kaurismäki-Ding. Obwohl natürlich Kaurismäki sein Kaurismäki-Ding macht. Aber es bleibt da, das würde ich eben auch so beschreiben, es bleibt da ja eine Offenheit und das hat einerseits mit diesen Kontaktnamen zu tun, es hat auch damit zu tun, wie viel dann immer wieder auch ganz schön albernen Humor in diese Geschichte bringt und dass man staunt, dass das geht, also dass das so geht, dass das einerseits eigentlich irgendwie so total topical ist, also da geht es um einen Flüchtling, gegenwärtiger Refragen gibt es so im Politischen gerade nicht. Das wird komplett überführt in die Kaurismäki-Welt und bleibt doch ganz von dieser Welt. Bis auf, also die meisten Probleme habe ich mit dem Schluss des Films, weil ich finde, da weiß er dann doch nicht mehr so ganz genau, wie er da rauskommt. Aber ich hatte auch dieses Erstaunen darüber, wie Kaurismäki doch wieder in Kontakt bleibt mit der Gegenwart.
Es treffen auf jeden Fall schon sehr unterschiedliche Dinge aufeinander in diesem Film. Bin mir nicht, ich habe schon manche Zweifel, die durch eine Zweitsichtung eher verstärkt wurden, weil der Humor sehr unterschiedlich funktioniert, wenn man den Film schon mal gesehen hat oder noch nicht gesehen hat, weil das ja doch überwiegend ein Humor ist über Einfälle, also über überraschende Einfälle, über absurde Situationen, die extrem albern sind. Und es gibt auch einen körperlichen Aspekt zu diesem Humor, aber der größere Aspekt ist, glaube ich, schon der über diese Einfallsstruktur. Was diese unterschiedlichen Elemente angeht, habe ich den Eindruck, dass es da schon auch ein Problem gibt, das sich dann am Ende stärker äußert. Und zwar, dass es irgendwie die eine Welt ist, irgendwie eine Welt, bei der Kausalitäten eine Rolle spielen. Also die Frage quasi, bekommt man als Flüchtling einen Bescheid und was steht in diesem Bescheid und was hat das für Auswirkungen darauf, wie man sich im Raum benehmen kann, die Gefahr durch Rassisten von ihnen angegriffen zu werden oder nicht, wenn man von Rassisten angegriffen wird oder von Neonazis oder von Skinheads, was hat das für Auswirkungen auf den Körper, ist man dann versehrt oder nicht versehrt? Das ist das eine. Und andererseits ist ja in dieser Welt irgendwie, sind ja so Kausalitäten dazu da, um sie irgendwie mal schnell auszuprobieren und dann kann man gleich wieder was anderes machen. Also es ist möglich, in kürzesten Abständen irgendwie aus einer bizarren Kneipe, die irgendwie zwei Gerichte auf der Karte hat, schnell einen Sushi-Laden zu zaubern und mit denselben Mitarbeitern, die dann Sushi-Platten herrichten.
Also es ist halt auch mit denselben Konserven.
Denselben Konserven, ja, mit Hering, Salzhering. Das funktioniert auch genau in dieser Form sehr gut, dass man eben die klassische Kausalität und die Möglichkeit irgendwie über Bord wirft und in der nächsten Szene muss es kein Sushi-Laden mehr sein. Also das heißt, man kann Dinge ausprobieren und die haben eben keine Konsequenzen oder kaum Konsequenzen. Und wie diese zwei Sachen zusammenpassen, ist für mich nicht ganz klar, weil das eine eben dann schon auch so eine Form von die Bedeutung auf Kausalitäten zu setzen beim Flüchtling hat dann eben schon auch so eine Form von anderer weltlicher Schwere irgendwie, von einer anderen Form von Dramatik, die es mitbringt. Ich finde, das ist oftmals oder fast immer irgendwie auf eine Art und Weise trotzdem funktioniert, diese Tonalität zu halten. Aber es ist irgendwie, ist für mich auch nicht ganz so wie ihr die Gegensätze beschrieben habt, dass die so völlig in einer, also dass das eine völlig ins andere geht, sehe ich nicht.
Also ich hatte diese Spannung nicht gesehen. Ich finde, das ist alles, es sind wirklich zwei Welten. Also es gibt das offizielle Finnland, das Finnland der Ämter, und es gibt das Kaurismäki-Finnland, das Finnland hauptsächlich eben dieses Restaurants. Und es gibt klare Übergänge auch, wenn, also Khaled kann ja aus dem Auffanglager oder aus der Abschiebehaft nur flüchten, weil eine Helferin dort ihm eine Tür öffnet. Also das ist eine ganz klare Geste. Das ist sehr klar markiert. Das ist nicht eine Willkür, sondern es ist eine menschliche Geste, die eben auf so einer Art Solidargemeinschaft beruht. Und das ist, würde ich schon sagen, die Politik des Films. Also das ist die politische Haltung, die er hat. Es geht Kaurismäki, wie auch in Le Havre, nicht um Ideologie oder so, oder um eine ökonomische Analyse oder solche Sachen. Das sind Sachen, die höchstens untergründig mitlaufen, aber an der erzählerischen Oberfläche oder an den Texturen, um die es ihm geht, geht es um eine Zugewandtheit, klassisch humanistisch eigentlich. Also das sieht man auch besonders deutlich, finde ich, an der Verhörsszene. Also das Schicksal, in der Khaled von seinem Schicksal erzählt, das ist eine Großaufnahme von seinem Gesicht und er blickt fast direkt ins Publikum, also fast direkt in die Kamera, und also erstmal ohne Schnitt erzählt er von seiner Fluchtgeschichte, und das ist auch alles, was man davon erfährt. Also es gibt keine Rückblenden. Also ein Film, an dem ich da manchmal als Gegenbeispiel gedacht hatte, ist Depan, der Odiar-Film. Der eine ähnliche Geschichte erzählt, die aber unglaublich auflädt mit traumatischen Rückblenden, mit so Ghetto-Voyeurismus und so. Und bei Kaurismäki reicht dieses eine Bild von einem Mann, der seine Geschichte, ist eine fiktionale Geschichte, aber die, wo man erkennt, die ist, die beruht auf gelebten Erfahrungen, und die wird sozusagen dem Publikum direkt präsentiert, und das reicht dann auch. Also damit ist klar, wie die Haltung des Films zu dieser Figur ist.
Also, aber was du unterschlägst, ist, dass er, das ist sonst sehr lang, ist es die Großaufnahme seines Gesichts, und dann schneidet er um, dann sieht man diese Frau, die ihn da, also ist ja nicht, das ist nicht ein Verhör, sondern es ist eigentlich, wo es darum geht, ob er, was ist ihre Funktion. Also jedenfalls, ich finde es wichtig, dass der Film von da an immer wieder hin und zurück schneidet. Das heißt, das ist ihm schon auch wichtig, die Gegenposition im Bild zu haben. Und das ist, glaube ich, auch seine Idee von Montagesolidarität. Denn diese Verbindung stellt sich her, und diese Verbindung stellt er auch her. Und zwar mit der typischen Ausdruckslosigkeit, Lakonie. Das ist gar nicht so genau zu lesen, ob die Frau jetzt Sympathie für ihn entwickelt. Wahrscheinlich, aber das ist vielleicht auch so ein Kuleshov-Effekt, dass man denkt, okay, muss sie ja jetzt bei dieser Geschichte. Aber also das finde ich, die Szene habe ich mir wirklich sehr genau angeguckt, weil ich das so interessant fand, weil ich erst dachte, okay, bleibt er jetzt die ganze Zeit auf ihm? Und das tut er eben auch nicht.
Ja, Solidarität. Also einerseits, das ist ja über menschliche Gesten, also das kommt ja immer wieder in dem Film vor, dass man, also dass Menschen einander helfen, also was Lukas eben schon gesagt hat, also wirklich tief humanistischer Film, gleichzeitig eben auch in der Montage. Es gibt noch eine weitere Szene, wo das eben ganz deutlich wird, also wo dann nach dieser sehr technokratischen Abschiebung von Khaled im Fernsehen am selbigen Abend Bilder aus Syrien laufen, wo dann eben gerade die Lage, die in dieser gerichtlichen Verhandlung, da gab es irgendwie einen ganz merkwürdigen Kürzel von Einwohnerzahl und Toten, und das doch irgendwie sicher sei, und das in den Nachrichten eben ganz andere, also News laufen, und da ist dann eben auch nochmal also so eine Solidarität in der Montage gegeben.
Eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, was Eckart meint, dass ihm das Ende nicht gefällt, und auch vielleicht Sachen, die Frederik nicht so ganz einleuchten. Ich glaube, es gibt schon noch eine dritte Ebene irgendwie im Film, oder zumindest was ein bisschen quer steht, auch zu dem typischen Kaurismäki-Stil, Das ist, also irgendwie ist das ja auch eine Geistergeschichte ein bisschen. Also wenn man an den Anfang denkt, also gibt da diese Einstellung, also es beginnt mit Bildern vom Meer und vom Schiff und dann gibt es eben diesen Kohleraum und da löst sich dann das Gesicht von Khaled so aus der Dunkelheit. Also er taucht mit verschmiertem Gesicht auf, aus der Tiefe sozusagen des Schwarz, des Bildes, des Filmmaterials auch. Und es ist ja wirklich so ein reines Kinowesen erstmal, das da auftaucht. Und das Ende vom Film hat sind ja so Bilder, so ein bisschen an Western oder so erinnern, oder auch an so, also, und der hatte die ganze Zeit so ein bisschen was Geisterhaftes, wie er sich durch diese Stadt bewegt, auch wie er sie, ein bisschen wird das auch in der Narration eingeholt, wie so praktisch selbst interessenlos nur für seine Schwester immer die Sachen macht. Und da gibt es eben diese, das ist so eine Art, ich hatte ja schon irgendwann gedacht, das ist wirklich eine Geistergeschichte auch. Also nicht, dass es darin aufgeht oder so, aber das ist, dass das eben noch eine weitere Ebene ist, die vielleicht nicht ganz so eng mit den anderen interagiert, mit anderen Ebenen im Film. Aber ich glaube, dass mir das auch gefällt letzten Endes, dass Khaled auch vom Schauspiel her und von seinem ganzen Auftreten, er passt schon in einen Karus Merke-Film, aber er hat irgendwie nochmal was, vielleicht ein bisschen Gespenstisches. Also er ist lethargisch, kann man sagen, oder es gibt diese zurückgenommene Emotionalität, die man auch von den Karus Merke-Figuren kennt. Aber er hat ja nicht so dieses, auch so ein bisschen knorrig, skurrile, schon physiognomisch und so, das hat er ja nicht. Der ist schon ein bisschen anders, auch jetzt rein als Kinofigur, als die anderen in dem Film. Und ich glaube, dass es eben noch diese Geister-Unterströme gibt in dem Film.
Was nicht heißt, dass man ihn nicht auch für den komischen Effekt mit dem Staubsauger in die Kammer stellen könnte oder in Sushi-Meister-Kostüme. Also mit dem kann schon robust verfahren werden, was jetzt, also das kann man mit Gespenstern vermutlich auch tun, da sollte man sich nicht irren. Ja, das ist vielleicht richtig, dass also Geist eben in dem Sinn, dass er auf eine bestimmte Weise, das wäre ja eigentlich auch eine Lesart des Geflüchteten, dass er irgendwie nie so ganz die Haftung sowohl zu der Gesellschaft, aber bei Karus Merke heißt das eigentlich eher auch zu den Karus Merke-Räumen und der Karus Merke-Auffassung von Gesellschaft findet. Obwohl eben die Karus Merke-Räume in der Form des Restaurants aufwendig bereitgestellt werden. Also dieser ganze zweite Strang, von dem man lange gar nicht weiß, wo er hingeht, also der Mann verlässt seine Frau, auch da erfährt man sehr spät erst den eigentlichen Hintergrund, der ist ja auf die Mission geschickt, um dem Geist den Empfang zu bereiten. Und dann wird der Geist dort temporär Aufenthalt finden. Naja, und dann ist eben die Frage, was passiert am Ende mit so einem Geist? Und darauf hat, denke ich, Karus Merke, also es gibt einerseits eine Ersetzung durch die Schwester vielleicht, oder beginnt jetzt eine andere Geschichte. Aber wie er ihn aus dem Film rauskriegt, das wusste er nicht so richtig. Und da muss auch ein Hündchen ins Spiel kommen.
Es gibt eine Handlung, eine Szene, die mir gut gefällt, ist, wenn die beiden aufeinandertreffen, also Khaled und wie heißt der andere? Waldemar?
Waldi.
Wikström mit Nachnamen. Wenn die aufeinandertreffen, dann benimmt sich Khaled genauso wie andere Figuren im Karus Merke-Universum, dass er etwas tut, was nicht viel Sinn ergibt. Er will sich irgendwie mit ihm prügeln. Warum? Also das ist irgendwie, es geht aber auch nicht darum, warum, sondern es ist einfach, es ist eine schöne Geste, es ist irgendwie, es bewirkt etwas, es funktioniert. Es muss nicht irgendwie erklärt werden, es muss nicht zurückgeführt werden auf irgendwie psychologische oder narrative Hintergründe. Und das ist etwas, was ich sehr gerne mag, auch wenn irgendwie manches zwischendurch mal erklärt wird, wie warum Waldemar irgendwie seine Frau verlassen hat, aber darauf kommt es ja nicht an. Ich finde aber, dass andererseits unheimlich viel erklärt wird in diesem Film und auch sehr, sehr viel passiert. Also es ist schon ein Film, der auch in der kurzen Laufzeit, der hat relativ viel Handlung, Entwicklung. Die Figur von Khaled wird psychologisch, emotional durcherzählt. Der wird ja extrem aufgeladen, sein ganzes Verhältnis zu seiner Schwester. Klar macht Karus Merke das auf eine interessante Art und Weise und da bleiben Dinge, gerade auch, weil er sich auch auf eine Art und Weise einfügt und eben auch relativ oft ein leeres Gesicht hat wie andere, die Emotionen irgendwie nicht so, also wenig Emotionen zeigt, ist er trotzdem da irgendwie herausgehoben, hat viel, viel mehr an Hintergrund als alle anderen. Also für mich gibt es da auf jeden Fall so einen Fremdkörpereffekt, ob man den jetzt mit Geist oder mit was anderem erzählt. Und ich mag halt am liebsten die Momente, in denen Khaled genauso sein kann wie alle anderen und genauso albern sein kann wie alle anderen.
Ja, aber das zeigt halt, wie wichtig das Charismäki ist, dass er da schon so in der Lage ist, zu einem gewissen Grad mit seinen ästhetischen oder wie man das nennen will, Prinzipien zu brechen. Also es ist ihm sehr wichtig, da jetzt die Geschichte eines Geflüchteten zu erzählen, die ist ja nicht realistisch erzählt, in die aber so ein brachial Realitätsmarker reingebracht werden. Und das heißt sogar manchmal auch psychologische Realismen unter psychologische Realität. Das finde ich eben das Aufregende. Und das ist das, was den Film davor bewahrt, irgendwie in so einer hermetischen, in so einer hermetischen Ästhetik zu bleiben. Und ich glaube eben nicht, ich verstehe schon, dass du Probleme hast mit der Heterogenität. Aber ich glaube eben interessanterweise, dass das eine das andere nicht suspendiert. Tatsächlich glaube ich bis aufs Ende vielleicht an keiner Stelle des Films. Und das finde ich, das kann ich einfach nur sagen, nach diesem einmaligen Sehen jetzt, vielleicht sieht es beim zweiten Mal dann auch anders aus, kann ich erstmal nur bewundern, also dass er das hinkriegt. Und ich kann das auch gar nicht jetzt im Detail sagen, warum das, also wie er das ganz genau macht.
Mir geht es da ähnlich. Also ich war früher nie wirklich ein Charismäki-Fan. Ich habe die Filme immer ganz gerne angeschaut, aber so richtig warm geworden bin ich damit selten. Und es ist eigentlich erst seit Le Havre, also wo es ja auch schon die Flüchtlingsthematik gab, dass mir das irgendwie einleuchtet, dass auch der Klassizismus daran plötzlich Sinn ergibt, weil er es irgendwie ermöglicht, seine Welt gleichzeitig offen und geschlossen zu halten auf eine interessante Art. Und irgendwie dadurch entwickle ich dann auch wieder einen anderen Blick vielleicht auf die typischen Charismäki-Marker oder auf diese Welt, die er da darstellt. Und das hat mir dann auch alles wunderbar gefallen, dass dieser riesige Kaktus zum Beispiel, der am Anfang auf diesem Tisch rumsteht, der ist ja wirklich fantastisch. Oder auch die Tonspur, also die zum Beispiel das Quietschen dieser Rolltreppe oder das sind ja auch so analoge Markierungen natürlich, aber jetzt nicht ausgestellt als irgendwie eine verfallene Welt, sondern einfach, das ist irgendwie alles ein bisschen zu materiell, aber er macht halt was damit. Also das wird auch eine Attraktion, diese Rolltreppe, oder die ja auch irgendwie völlig antirealistisch da noch rumstehende Schreibmaschine, wo man denkt, also in dem Polizeirevier gibt es eine Schreibmaschine und man könnte ja denken, das ist vielleicht ein alter Beamter, der damit aufgewachsen ist, der die aufgeben will, aber er kann sie offensichtlich auch nur mit zwei Fingern bedienen. Also solche Geschichten, auch das Klacken dieser Schreibmaschine dann oder das Quietschen der Türen, solche Sachen fügen sich dann einfach zu einer Welt, die gleichzeitig komplett artifiziell, aber doch irgendwie eine wahnsinnig tolle Materialität hat.
Ja, das finde ich eigentlich auch. Also dass es so ganz viele, dass es so Asynchrones gibt. Also was Lukas eben schon gesagt hat mit der Schreibmaschine. Dann werden aber auch Computer oder Laptops aus den 1990er Jahren verwandt. Also so da auch irgendwie so ganz heterogene Elemente. Und der Ton ist auch an vielen Stellen durchaus interessant. Dann denkt man, er kommt aus dem Radio. In der nächsten Szene ist aber genau wird das, also dass es wirklich so Tondrücken gibt. In der nächsten Szene steht dann der Musiker, aber auf der Straße, der eben jenes Lied spielt. Also es gibt da eben auch ganz interessante, also nicht nur Spielereien. Ja, also das ist ja auch von den Medien einfach interessant in Szene gesetzt.
Ich meine, ganz abgesehen davon ist es eben, das ist aber jetzt nicht charismäßig untypisch, im Gegenteil, ist es eben auch ein Musical, weil in regelmäßigen Abständen wieder ziemlich undiegetisch, also irgendwie schon so ein bisschen eingebaut, aber Musik gespielt wird, da stehen irgendwelche Bands und spielen finnische Country-Musik oder was auch immer, oder einzelne Musiker mit Gitarren. Die werden da aber einfach platziert und einfach in regelmäßigen Abständen. Es beginnt eigentlich, und das ist ja auch Charismäkis erklärte Ästhetik, im Juha dann nochmal ausdrücklicher, wie ein Stummfilm. Ganz lange wird nicht gesprochen. Vor allem ist der Film aber erstmal erzählt wie ein Stummfilm. Aber es ist dann die Fokussierung auf einzelne sprechende Szenen. Das beginnt mit dem Herauslösen der Figur aus der Schwärze. Dann gibt es eine Korrespondenzszene, wenn er die Schwärze abwäscht, da geht er unter eine Dusche in diesem Bahnhof. Ja, man sieht dann aber nur so eine Lache, wo das Schwarz rauskommt. Ganz, ganz tolles Bild. Also diese Form von Vermischung, dann ist es ganz klar ein Märchen. Also gerade die Geschichte des Oberhändlerverkäufers, der dann zur Frau zurückkehrt, das ist einfach ein Märchenende. Eigentlich völlig unplausibel in mancher Hinsicht. Aber da wird jetzt die glückliche Auflösung erzählt. Das hat auch was... Daraus merke ich auch immer was Gewaltsames, aber diese Gewalt ist sehr sanft. Also Menschen werden in ihr Glück geführt, weil er das so will, und dann ist das auch so.
Aber zunächst mal ja auch in Finnland, dass irgendwie alle aus bestimmten, ich meine, der Handelsvertreter trifft da ja auch noch eine Frau, die dann auch ausbrechen möchte aus ihrem Job, und er eben sowohl aus Ehe und aus Job. Also es gibt immer so diese, da eben auch diese Form von Eskapismus, und die ja auch immer in diesen ganzen Liedern im Film selber artikuliert werden, also als Sehnsuchtsorte. Also ja, es ist so ständig so ein Eskapismus artikuliert.
Ja, obwohl das ist ja, wenn man von außen irgendwie auf Finnland blickt, dann fühlt man das ja irgendwie fast schon automatisch durch Kaurismäki. Also gerade zumindest, wenn man irgendwie ein bisschen sich für Filme interessiert, weil das eben der einzige Regisseur ist, den man im Allgemeinen kennt oder von dem man mehrere Filme kennt. Und aber das ist ja trotzdem irgendwie, das sind keine Heimatfilme oder sowas, obwohl es irgendwie alles so finnisch aussieht, dass man gar nicht weiß, ob es noch ein echtes Finnland neben diesem Kaurismäki-Finnland überhaupt gibt. Also ich denke, eben in dem Film sieht man es ein bisschen. Aber es gibt irgendwie in diesem Finnland, wie du es meinst, es gibt da auch so ein Ungenügen. Oder also die eine will ja nach Mexiko, dann tanzen endlich mal, ist mal was los. Und, also das ist nicht ein Finnland, also es ist nicht eine Welt, in der sich, die man richtet sich schon ein in ihr, aber es ist nicht so, dass man, dass es damit dann gut ist oder so. Das ist noch kein Nostalgiefilm, obwohl es diesen Nostalgiemarker überall gibt. Es gibt trotzdem irgendwie so einen Bruch, der irgendwie, ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Mangel ist, aber es bleibt irgendwie immer so eine Grundbewegung auch in diesen Dingen drin. Also man fühlt sich, die fühlen sich nie so ganz wohl, selbst wenn sie 50 Jahre lang in derselben Kneipe arbeiten, solange es gibt auch diese tolle Szene, das ist ja auch, wo der Koch zum ersten Mal auftaucht und die Spinnenweben.
Oder wenn irgendwie so eine Tür, das Glas in der Tür geputzt wird, und dann greift er so durch wie in so einem, wirklich in einem Marx Brothers Film, und sieht, da war gar kein Glas, obwohl er gerade die Scheibe geputzt hat.
Ja, wir haben hier eben auch wieder so eine ganz, also sowieso auch toll ausgeleuchtet, dann, also, ja, auch wieder so eine ganz schöne Oberfläche, aber die Menschen, die dort gezeigt werden, sind alle, ja, auch in verschiedener Form entfremdet, also.
Ich meine, das Einzige, was mir als Vergleich einfällt, sind eigentlich die Helge Schneider-Filme. Da gibt es irgendwie, finde ich, was Ähnliches. Die sind auf eine ähnliche Art gleichzeitig Heimat, in dem Fall Ruhrpott-Filme, und auch irgendwie so völlige Anti-Heimat-Filme. Also das ist das Einzige, was mir da als Vergleich ein bisschen einfällt.
Ja, auch dadurch, dass man, dass oft Welten sowas, also das Gezeigte oft so herausgehoben ist. Also das ist irgendwie gerade durch das Licht, also das finde ich schon ziemlich spektakulär, wie das eingesetzt wird, wie die oft auch der zu starke Lichteinfall, dass der irgendwie mit so ganz klaren Lichtkegeln gearbeitet wird und dann irgendwie man wirklich den Eindruck hat, man ist da in einem Set, also für einen kurzen Augenblick, und dann hat es aber trotzdem, gewinnt es immer wieder irgendwie so diese, das was Lukas vorhin mit der Materialität unter anderem beschrieben hat, und mit den Körpern der Schauspieler kommt dann immer trotzdem nochmal so was anderes rein. Das funktioniert über unter anderem Komik, aber nicht nur. Die Räume, die einerseits irgendwie Oberflächen sind, sind dann auch wieder tatsächliche Räume und werden irgendwie durchmessen, werden irgendwie auch gegangen und werden irgendwie gelebt. Deswegen kann da so ein toller äußerer Widerspruch irgendwie bestehen und dann eben sich auflösen.
Ja, also es wäre super interessant zu sehen, wie das, wenn du sagtest, Altersfilm, Kaurismäki ist ja noch gar nicht so alt, wie alt ist der, 60 oder so?
Er behauptet
einerseits, es sei der zweite Film einer Trilogie, die er aber offenbar nie vollenden wird, weil er nie wieder einen Film drehen will. wäre wirklich ja mal schade. Also das wäre schon sehr, sehr interessant zu sehen, wie das weitergeht. Und so ganz glaube ich es immer auch nicht.
Das also als Schlusswort. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.